Herzlich willkommen zu Folge 56 unseres kleinen Dünnbrettbohrer-Podcasts namens Thoughts of Chaos. Ich heiße unser Publikum willkommen und außerdem meinen lieben Freund und Kupferstecher Tom Knoppers. Hallo Tom, wie geht's dir?
Hey Stefan, grüß dich und herzlich willkommen zu unserer neuen Rubrik Der gute Zug.
Der gute Zug?
Der gute Zug. Ah, weil, ja, okay. Stefan, was haben wir? Es ist Anfang April und das bedeutet was?
Ich habe leider die Gelegenheit verpasst, dir einen April-Scherz zu servieren.
Richtig. Aber das bedeutet auch, dass ein neues Gesetz unter großem Getöse eingeführt wurde, nämlich die Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Ist jetzt endlich durch.
Und herzlichen Glückwunsch.
Ich freue mich da sehr drüber, weil jetzt kann ich es auch offen sagen, ja, ich rauche gerne Cannabis. Nicht, dass man das vielleicht nicht schon hätte denken können, aber jetzt darf ich sagen, ohne Repressalien zu befürchten. Jetzt mache ich mir das erste Mal offiziell im Podcast einen an. Und ich möchte das so ähnlich zelebrieren wie du mit deinem Bier.
Warte. Aber du hast doch schon einen an.
Nee, das ist eine normale Zigarette.
Aber warte, ach so. Jetzt.
Gut, das Knistern muss man dann, da habe ich mir jetzt spannender vorgestellt, das war dann jetzt etwas zu leise offensichtlich, aber ich freue mich da ganz tierisch drüber.
Ja, hör mal, und ich freue mich immer, wenn du dich freust.
Genau, sehr gut. Und ich finde, das ist, ich hätte nie gedacht, dass ich das tatsächlich mal erleben würde.
Dass ich das noch erleben darf.
Nein, ist ja wirklich so.
Aber hatte doch die jungen Liberalen, die hatten doch schon vor über 20 Jahren eine Website, oder da hieß die Website der jungen Liberalen bekifftficken.de.
Du willst mich verarschen.
Nee, überhaupt nicht.
Die jungen Liberalen.
Ja, wirklich, wirklich. Die Julis, die haben damals schon Anfang der Nullerjahre oder vielleicht sogar Ende der 90er, war deren Domain bekifftficken.de. Und da ging es halt darum, dass die gesagt haben, lieber bekifft ficken als besoffen Auto fahren.
Also das ist jetzt tatsächlich, hier, da ist es. Die sozialistische Jugend fordert die Leben. Nee, die sozialistische Jugend steht hier. Lieber bekifft ficken als besoffen fahren. Ja, ja, gut. Think liberal. Gibt sogar Aufkleber mit dem Thema. Lieber ja, bekifft ficken als besoffen fahren.
Ich bin mir sicher, dass es die Julis waren.
Ja, nee, also mag sein. Gibt es auf jeden Fall im liberalen Shop zu kaufen. Irgendwie. Ja, eine spannende Haltung. Es gab da ja immer wieder mal, sag ich mal, Stimmen, die sich dafür stark gemacht haben, dass das schon ein bisschen früher passiert. Aber da ist ja irgendwie, wie soll man sagen, das hat lange gedauert irgendwie.
Ja, das kann man wohl sagen.
Hast du eigentlich jemals, habe ich dich, glaube ich, noch nie gefragt, hast du eigentlich mal gekifft? Ich unterstelle dir mal, aufgrund deines ehemaligen Wohnortes und wo du groß geworden bist, was war denn die nächste holländische Stadt von euch aus? Und wie weit war die entfernt mit dem Fahrrad?
Venlo.
Venlo auch, ja, stimmt. Ne?
Also ich glaube, 36 Kilometer, um genau zu sein.
Ja.
Ja, nee, also ich hab da nie so den Weg zu gefunden. Für mich, das war nie so mein Genussmittel. Ich habe verhältnismäßig spät irgendwie das erste Mal im Johnny gezogen und hatte dann aber auch das Gefühl, dass mir eine Teermaschine durch den Rachen fährt.
Ja.
Und das irgendwie so zweimal hintereinander. Und dann dachte ich, nee, das ist irgendwie nichts für dich. Und dann habe ich aber tatsächlich letzten Sommer hatte ich nochmal die Gelegenheit und ich muss aber sagen, ich war da sowieso schon sehr betrunken, als mir ein maskierter Gitarrist ein Sticky reichte. Und dann hat er irgendwann gesagt, so, jetzt kannst du mir den auch mal wiedergeben.
Aber dann war nichts mehr da, oder was?
Ja, der war jetzt nicht so groß.
Ja, ja, schönes Ding irgendwie. Jetzt kann ich ja auch mal offen darüber sprechen, was mein Highlight des letztjährigen Wackens war. Nämlich, ich habe mit Dave Lombardo gekifft. Das war so geil. Und jetzt können wir es auch erzählen. Als ich es dir dann nach dem Festival erzählt habe, hast du auch gedacht, sag mal, was stimmt denn mit dir eigentlich nicht irgendwie? Ne? Weil ich mich da so drüber gefreut habe.
Hast du mir das schon mal erzählt?
Ich habe dir das nach dem Festival gebeichtet. Dass ich quasi nach meinem Feierabend, nachdem das Tagwerk erledigt war und ich auch nicht mehr Auto fahren musste, und so weiter und auch nicht mehr arbeiten musste, halt mich mit Dave Lombardo über den Weg gelaufen bin und wir halt gekifft haben. Das war irgendwie sehr, 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 sehr schön, sehr, sehr witzig. Nein, ich finde, ich habe ein paar Punkte, die ich einfach da mal einmal kurz, weil es halt auch genauso mein Podcast, wie es deiner ist, und deswegen will ich die jetzt mal einfach hier raushauen an der Stelle, weil du gerade die Liberalen angesprochen hast. Ne? Ja, das ist jetzt mit der Zustimmung der FDP irgendwie durchgegangen, aber was ich echt überhaupt nicht verstehen kann, ist, warum gerade die Liberalen sich nicht für ein steuertechnisch optimierteres Modell ausgesprochen haben. Weil, wie man nicht schnallen kann, dass das wirklich richtig ordentlich Geld in die Staatstasche spielen könnte, wenn man es machen würde, wie die Holländer beispielsweise, mit Steuern und also offizielle Businesses draus machen, mit Steuern, mit Abgaben, etc. Also da hätte ich von den Liberalen bisschen mehr wie soll ich sagen, Hinwirkung in die Richtung gedacht. Dieses Modell, was wir jetzt haben werden mit diesen Social Clubs, das ist auch cool, das ist ja auch das ist ja dem spanischen Modell sehr, sehr ähnlich, was es da gibt, schon seit Jahren auch in der Praxis. Aber ja, man hat sich da ein richtiges, ja, wie soll ich sagen, richtig gute Einnahmen, glaube ich, durch die Lappen gehen lassen. Das ist so das eine. Und das andere, was mich bei dem Thema wirklich richtig, richtig aufregt und glücklicherweise nicht nur mich und auch einige andere Leute haben darauf hingewiesen, wie sich CDU und insbesondere CSU zu diesem Thema positioniert haben und verhalten haben, spottet in meinen Augen wirklich jeglicher Beschreibung, weil ich finde halt,
Wie findest du das denn? Was macht das mit dir?
Ich ringe gerade um Worte so ein bisschen, weil ja. Auf der einen Seite ist es so, definiert sich insbesondere Bayern über so Festivitäten wie das Oktoberfest und solche Dinge.
Was ja mit Rauschmitteln nichts zu tun hat, meinst du?
Naja, das ist halt die Frage. Da kommen wir zum grundsätzlichen Problem. Alkohol ist, finde ich, genauso eine Droge wie Cannabis. Ist genauso zu bewerten in meinen Augen. Ist aber sozialer akzeptiert, ist aber in der Gesellschaft durch weit viel, viel weiter akzeptiert und an jeder Ecke verfügbar. Und spätestens,
ich sag nur Reinheitsgebot.
Richtig, beispielsweise. Aber wenn man es mal einfach mal ganz, ganz ernsthaft, also ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, glaube ich jetzt, dass ich kiff ja auch lieber, als dass ich trinke. Und ich habe ja ganz oft mit alkoholisierten Menschen einfach ein Problem. Da fühle ich mich unwohl.
Ja, es tut mir leid, Tom, ich arbeite dran.
Nee, du weißt ja auch, das habe ich dir auch schon mal im Privaten gesagt. Du bist einer der Menschen, wo das für mich kein Problem darstellt, weil ich dich schon betrunken gesehen habe, aber da nicht einen Funken Böses in dir entdeckt habe. Also, weißt du, so, dann passiert vielleicht mal maximal so ein unterhaltsamer Rant wie letztes Mal. Ne, aber so, ne? Ich finde es halt schwierig, diese Verteufelung von Cannabis, wenn gleichzeitig, also jetzt mal ganz ehrlich, ne, ich habe die Statistik jetzt nicht geguckt, aber wie viele Tote durch Alkohol gibt es jedes Jahr? Nur mal in Deutschland.
Ja, ne? Ich finde es total absurd. Es ist jetzt ja neulich auch darüber gesprochen worden, ich glaube, es war es Wissing oder Buschmann, also Verkehrs- oder Justizminister, die darüber diskutieren wollten oder vorgeschlagen haben, dass man ja auch halt bekifft Auto fahren können sollte. Denn man kann ja es gibt ja schließlich auch keine Null-Promille-Grenze fürs Autofahren. Mit Blick auf Alkohol, wo ich mir denke, sorry, aber ihr denkt doch da gerade genau in die falsche Richtung. Es ist ja schön und gut, dass der Konsum und Besitz und was auch immer von Cannabis jetzt legalisiert ist. Aber die Folge sollte doch eigentlich sein, wenn man jetzt über Rauschmittel in Verbindung mit Straßenverkehr spricht, dass da auch für Alkohol eine Nulltoleranzgrenze gelten sollte.
Absolut, da bin ich.
Und nicht andersrum, dass man jetzt auch noch weiteren Rauschmitteln in den Straßenverkehr dann einlädt.
Ja, absolut. Wobei da natürlich das Problem ist, es gibt ja noch, oder was heißt das Problem? Es gibt keine geeignete Messmethode, möchte ich mal sagen. Das Problem ist, Cannabis baut sich halt deutlich länger. Also der Abbau von Cannabis im Blut dauert deutlich länger als der von Alkohol und damit kannst du es halt auch länger nachweisen. Und das heißt im Umkehrschluss, im Extremfall, ich kenne Leute, die haben gekifft und sind eine Woche später in eine Verkehrskontrolle gekommen und haben aufgrund dessen irgendwie ihren Führerschein abgeben müssen, weil der Wert halt noch so hoch war. Deswegen finde ich, begrüße ich schon eine grundsätzliche Anpassung zu dem Thema, ja, aber ich bin auch ganz bei dir. Eigentlich muss da eine Nulltoleranz, muss auch für alles eine Nulltoleranz und generell eine Nulltoleranzgrenze gelten. Und generell finde ich, es mag jetzt echt bescheuert klingen und ein bisschen hohl, aber ich finde es total gut, dass gesagt wird, jetzt zum Thema Cannabis zum Beispiel, hey, es gibt gewisse 100 Meter um Schulen etc. pp. Drumherum, Kindergärten, Spielplätze und so. Wird bitte nicht gekifft. Punkt. Mhm. Sag ich, finde ich total klasse. Finde ich richtig gut. Dann hätte ich aber auch gerne, dass man mal darüber nachdenkt, ob man das nicht vielleicht auch zum Thema Alkohol einführt. Mhm. Ne, weil, wie gesagt, Alkoholismus ist eine ganz, ganz schlimme Krankheit, die ganz, ganz viele Leben zerstört und die auch jedes Jahr ganz, ganz viele Leben kostet. Cannabis ist auch nicht harmlos, muss man einfach auch mal an der Stelle sagen. Aber ich finde insbesondere dieses Einstiegsdrogengelaber, was man da immer wieder hört, dieses Szenario, ist halt von meiner Erfahrung nach komplett an den Haaren herbeigezogen. Weil jeder, den ich kenne, der irgendwie Probleme hatte mit Alkohol, Drogen und so weiter und so fort, der hat mit dem Suff angefangen. Weißt du, wie viele Leute ich kenne, die alkoholkrank sind und die erzählen mit, ja, das hat angefangen, als ich bei meiner Oma die Pinnchen mit dem Eierlikör auslecken durfte mit 4 Jahren. So, und das passiert halt einfach. So, ne? Man kann es auch mal, wenn man es mal ein bisschen von einer humoristischen Seite betrachten möchte, kann ich dazu nur sagen, also ich kenne keinen Kiffer, der eine Bank überfällt. Oder so, weißt du? Oder natürlich wird das auch nicht so richtig stimmen, das ist auch eine Überspitzung, aber das hat ja grundsätzlich ganz andere Auswirkungen als Alkohol, die ich persönlich weitaus angemessen oder weitaus angenehmer finde. So, und bevor ich diesen Rent oder meinen Beitrag zu diesem Thema jetzt mal beende und mal in Ruhe hier einen rauche, war ja gerade schon bei CDU, CSU, Alter, und da ist mir mal einfach aufgefallen, in dem Kontext irgendwie, ne? Speziell die CSU hat sich ja in den letzten Wochen mit der ganzen Diskussion rund um dieses Gesetz hervorgetan, mit solchen Dingen wie insbesondere die Grünen, die wollen uns alles vorschreiben und alles verändern und die wollen uns Dinge verbieten und hast du nicht gesehen irgendwie. Und dann habe ich mal einfach mal geguckt, so was allein die CSU in den letzten Jahren so alles mal so verboten hat in ihrem schönen Bayern. Und ich fange einfach mal an. Es gibt ein Burka-Verbot. Es gibt ein Verbot über die Information zum Thema Schwangerschaftsabbrüche. Es gibt natürlich ein Cannabisverbot oder gab es ganz lange. Es gibt ein Tanzverbot. Erinnern Sie sich, das ist dieses Thema rund um Karfreitag und so weiter und so fort. Und wo man mal einfach sagen muss, so, hey, was hat Religion eigentlich in der Politik zu suchen? Ne, also klar, ihr habt christlich in eurem Parteinamen, benehmt euch aber alles andere als christlich irgendwie, aber bei dem Thema Tanzverbot seid ihr total steil irgendwie, ne? Es gibt ein Verbot von der Ehe für alle, die Bayern haben Sterbehilfeverbot, es gibt ein Wahlverbot ab 16, ne? Die CSU verbietet ein Tempolimit, wenn du es so sehen willst, ne? Es wurde von der CSU schon mal eine Schweinefallschicht für Kitas gefordert. Es gibt ganz aktuell das Genderverbot irgendwie. Und da denke ich mir nur so, Alter, wie hat es der Volksverpetzer geschrieben? Wir fordern ein Verbot für das Erfinden von Verboten. So, es ist einfach nur, weißt du, und da ist ganz, ganz viel Doppelmoral dabei. Und die wird halt bei dem Thema Cannabis, wurde die noch mal ganz, ganz deutlich. Ne? Heute kam eine Umfrage von der CSU raus, natürlich 56% der Leute möchten nicht, dass Cannabisrauchen legal wird. Ne? Naja, wenn du aber fragst, okay, möchten Sie an einer Umfrage für die CDU teilnehmen, dann holst du dir natürlich die Leute ran, die dagegen sind. Also
ja, und ich glaube, ich hatte neulich gehört, erst vor wenigen Tagen, dass es in Bayern verhältnismäßig viele Kiffer gibt. Also jetzt auch im Bundesvergleich.
Ey, natürlich, klar. Das ist ja wieder dieses klassische Beispiel von was verboten ist, ist auch immer irgendwie attraktiv. Weißt du, so, nimm mal das Beispiel.
Da heißt das, dass ich auch verboten bin?
Du bist total verboten in meiner Welt, Junge. Nein, aber weißt du, Prohibition. Ne? Geil, ausgerechnet, heute trinkst du Wasser. Prohibition zum Beispiel. Was ist passiert? Die Leute hatten immer mehr Bock drauf irgendwie. Und Hatten immer mehr Bock drauf, genau. Und es gibt so viele wissenschaftliche Studien zu dem Thema irgendwie, die halt alle in eine ähnliche Richtung gehen, die sagen halt, hey, so Verbote sind eigentlich kein guter Move oder kein schlauer Move bei solchen
Themen. Ja, das würde ich so pauschal auch nicht sagen. Ne? Also wie du schon gerade sagst, also das Verbot eines Tempolimits, also das Verbot eines Höchstgeschwindigkeits oder das Verbot des Verbotes genau. des Überschreitens einer Höchstgeschwindigkeit,
ja,
halte ich für Quatsch. Also es gibt absolut, ich meine, da müssen wir nicht drüber reden. Verbote sind absolut sinnvoll, wenn es zum Beispiel darum, ja, geht, zu verbieten, dass man nicht einfach jemanden totschlagen darf.
Ja, oder natürlich. Jemand, ey, das ist
ein Volk verhetzen darf oder was auch immer. Ne? Da gibt es schon, es gibt schon durchaus sinnvolle Verbote.
Nee, natürlich, da bin ich ganz, ganz bei dir. Und das ist ja auch wichtig in einer modernen Gesellschaft und so. Nur so funktioniert ja auch Zusammenleben irgendwie. Wenn es halt anders ginge, wenn halt jeder Mensch schlau wäre, dann bräuchte man halt keine Verbote. So ist es
ja,
halt.
Aber wie du gerade schon sagtest, es gibt halt auch genug Beispiele dafür, dass da eine gewisse Bigotterie dann auch und ja.
Ja, absolut.
Und Heuchelei im Raum
steht. Und keine Sorge, ich werde hier keine Cannabis-Rubrik einführen. Irgendwie, das gute Zuff war nur ein Spaß. Ich möchte auch dir, das sage ich ganz, ganz deutlich, mit meiner Meinung und meiner Haltung nicht den Spaß am Genuss und den Konsum von Alkohol schlecht machen. Ich möchte auch weiterhin dass hier eine gute Schluck-Rubrik gehalten wird irgendwie. Und wenn vielleicht, ich sag's mal so, ich habe mich auch heute im ersten Cannabis Social Club angemeldet.
Was ist denn das? Was ist denn Social Club?
Das ist, wie ich gerade sagte, das spanische Modell. Es dürfen sich sogenannte, ich glaube, Anbaugemeinschaften gründen. Das heißt, das müssen Vereine sein. Jeder Verein darf 500 Mitglieder haben. Und die dürfen gemeinschaftlich Cannabis anbauen. Und die dürfen dann quasi bis zu 50 Gramm im Monat dann von diesem Cannabis erwerben. Und im Prinzip baut dieser Verein mit Hilfe der Mitglieder das Cannabis für alle an. Die Hilfe passiert beispielsweise über einen Mitgliedsbeitrag.
Aber ich verstehe das nicht. Du kannst doch auch als Privatperson jetzt drei Pflanzen zu Hause haben.
Ja,
oder
richtig.
Und 50 Gramm auf 500 Personen klingt jetzt auch erstmal alles andere als viel.
Pro Person.
Ach, pro Person.
Pro Person, okay, pro Monat.
Okay. Und das ist aber sonst weniger.
Ja, klar, sicher. Also ne, das ist drei Pflanzen, die du zu Hause haben darfst, werfen normalerweise, es sei denn, du hast einen extrem grünen Daumen, die entsprechende Technik zur Verfügung, nicht 50 Gramm im Monat ab.
Ja, aber du kannst ja auch abseits von Pflanzen Cannabis zu Hause haben.
Ja, richtig, genau so. Und man geht schon davon aus, dass der monatliche Bedarf allein in Berlin nach den jetzt vorliegenden Anmeldezahlen, jetzt schon, es ist nicht mal eine Woche darum, wir reden hier über Tonnen, die gebraucht werden. Über
das
Tonnen.
Das ist ja eine Überraschung.
Ja, was heißt eine Überraschung? Ne?
Ja, eben nicht. Ne? Also, jeder Mensch, der irgendwie Metal oder Rock'n'Roll schätzt, hat in seinem Umkreis viele Menschen, die Cannabis konsumieren oder tut es halt selbst. Also das ist ja nur jetzt es ist ja nun mal nichts. Also worüber reden wir denn jetzt hier?
Ja, richtig. Und ich meine, da kann man auch mal, vielleicht kann man da jetzt mal, also ich habe da einige Leute jetzt im Kopf, wo ich sagen würde, okay, hey, wenn wir die mal hier in den Podcast kriegen und uns irgendwie gemeinsam mit denen irgendwie einbuffen, wie die Kids heutzutage sagen, und dann über die alten Kiffer-Schlacht-Stories reden, die so in Tourbussen passiert sind oder so. Ey, Alter, ich glaube, da kommen wir aus dem Lachen nicht mehr. Ich kann ja nur mal eine ganz, ganz kurz andeuten. Ne?
Ja,
und ich versuche
ja
mal keine Namen zu nennen. Ne?
Es gibt dir Mühe.
Also, eine der größeren deutschen Thrash-Metal-Bands aus dem Ruhrgebiet, da gibt es ja dann immer noch mehrere Optionen, die hatten so in den 80er, 90er Jahren, da wurde oft und gerne mal mit einem großen Kavum getourt. Also für alle, die es nicht wissen, ein Kavum ist ein sogenanntes Rauchgerät. Es ist im Prinzip so einer Friedenspfeife nicht unähnlich von der Mechanik her. Du hast halt vorne einen Behälter, wo du das Kraut reintust oder den Tabak oder das Gras in dem Moment. Und dann ziehst du da durch und du hast vorne halt ein Loch, wo du die Frischluftzufuhr so ein bisschen regulieren kannst damit. Ne? Mhm. Und bei einem sogenannten Kavum ist es dann so, dass der Effekt dann darin besteht, dass du halt rauchst und dann anrauchst und dann halt irgendwie schlagartig die Frischluftzufuhr dazu machst und dir dann quasi das so dann einmal so komplett in die Lunge schießt irgendwie so. Und
ist das das, wo Olaf Scholz von gesprochen hat, ne? Die Bazooka, ne?
möglicherweise, ja, genau, richtig. So, und dann war es halt so, dass das Kavum, was da mitgeführt wurde, also es war länger als 2 Meter, sagen wir es mal so, ich weiß es nicht mehr genau irgendwie. Und das musste, man dann.
Da musste man immer zu zweit rauchen dann, ne? Anders geht das ja nicht.
Oder zu dritt. Oder zu dritt.
Lange Beine und geschickte Zähne.
Nee, also zu zweit mindestens die Optimalbesetzung waren drei Leute. Zum einen der End-User, sag ich mal.
Der End-User.
Am Ende. Und dann hast du einen gehabt, der zugehalten hat. Und dann hast du noch einen gehabt, der sich um das Feuer gekümmert hat.
Ja.
So. Okay. Und da ist es wohl mehrfach passiert, dass Gäste, auch andere Musiker im Tourbus halt, und die hatten das dann immer so platziert, dass der rauchen musste, immer hinten an der Treppe stand, wo die Etage runterging irgendwie. Und da ist wohl der ein oder andere runtergepurzelt. Weil das muss man mal irgendwie, das wäre eine gute Geschichte. So. Also das war eine der guten Geschichten dazu. Und wenn man dann noch dann so ein paar Namen nehmen könnte oder das erste jüllische Gesetz, Alter, ich meine, allein die Geschichte ist Gold wert. Ne? Die Geschichte ist, ich habe mal jemanden gefragt, irgendwie, sag mal, du rauchst doch auch genauso gerne wie ich und so, ne? Und wie machst du das eigentlich auf Tour? Ne? Und dann war die Antwort, ja, irgendeiner kommt immer. Und ich so, wie? Ja, irgendeiner kommt immer. So, und dann war ich mal mit denen auf Tour und was soll ich sagen? Irgendeiner kam immer. Das war echt so unglaublich.
Das ist ja fast so wie, ach, ich sag's nicht, ist egal. Das spielt keine Rolle. It plays no role.
So, jetzt aber genug mit dem Thema. So.
Ich muss mich entschuldigen, ich bin ein bisschen müde. Ich habe heute auch schon Sport gemacht. Und ein bisschen gearbeitet habe ich auch.
Verstehe.
Und ich habe auch den Kindern vorgelesen und jetzt bin ich ein bisschen müde.
Ja, komm, dann machen wir dann jetzt.
Aber nichtsdestotrotz, ich bin ganz da. Nur wenn ich ein bisschen so klinge, dann liegt das nicht daran, dass ich jetzt auch auf einmal mit dem Kiffen angefangen habe.
Ja.
Sondern ich bin einfach ein bisschen müde immer.
So, kommen wir mal zu anderen Themen irgendwie. Wir haben letzte Woche über das Thema künstliche Intelligenz in der Musik gesprochen.
Ja.
Und da gab es heute eine ganz interessante Meldung in der Tagesschau sogar. Genau, richtig. Und zwar gab es in den USA einen offenen Brief von Künstlern unter dem Banner der Artist Rights Alliance, kurz ARA. ARA ist doch ein Papagei, ne?
ARA ist ein Papagei.
Ja, das sind so Kreuzworträtsel-Skills. Unterzeichnet haben unter anderem Billie Eilish, Nicki Minaj, Stevie Wonder,
Eilish.
Jon Bon Jovi etc. pp. Und deren Ansatz ist im Wesentlichen, dass diese KI-Modelle oder die KI-Modelle werden halt mit richtiger Musik trainiert. Und das gilt sowohl für, sag ich mal, Musik als auch für Kunst. Also mit existierenden Werken werden die trainiert und das finden die natürlich nicht in Ordnung, weil das schlussendlich ist das natürlich ein Urheberrechtsthema. Und zu anderem beeinträchtigt das natürlich auch perspektivisch die Bezahlung von berufstätigen Künstlern, die Formulierung ist ganz spannend, die nur versuchen, über die Runden zu kommen, für die könne das katastrophal sein. Und das ist eigentlich richtig, weil es steht, glaube ich, nicht zu befürchten, dass irgendwie, weiß ich nicht, Stevie Wonder weniger Geld verdient, aber halt, ne, Otto-Normal-Musiker ist da halt so. Und es wird im Prinzip ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Thema KI gefordert. Und die Unterzeichnerinnen haben also Konzerne und digitale Musikdienste aufgefordert, sich zu verpflichten, keine Technologie zu entwickeln oder einzusetzen, die die Kunst von, in diesem Fall, Musikschaffenden untergräbt oder ersetzt. So.
Mhm.
Ich finde eine sehr berechtigte Stimme.
Ja, auf jeden Fall. Wird sich nur keiner drum scheren.
Ich denke, das ist auch das, was ich fürchte. Da wird jetzt einfach, da muss man halt tatsächlich gucken, wie man mit solchen Sachen jetzt umgeht irgendwie. Es ist ja tatsächlich einer der Kommentare war so, ja, eigentlich muss es ja eigentlich muss ja gekennzeichnet sein, ähnlich wie zum Beispiel bei Genfoods, also Inhaltsstoffe, das wurde mit KI produziert. In dem Fall irgendwie. Und der Wunsch ist total verständlich, ist klar, aber ich glaube, da wird sich halt überhaupt niemand dran halten.
Nee.
Also das ist, echt schwierig. Und wie gesagt, ich bin ja noch in dem Punkt, wo ich denke, so, hey, das ist eigentlich ein cooles, kreatives Tool. Gerade diese Musik-AI, über die wir letztes Mal gesprochen haben. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch schon echt erschreckend, wie gut die ist. Ne? Und wie generisch wie schnell du generisch klingende Sachen damit machen kannst.
Ja, also ich habe einen Ohrwurm von dem Song, den du mir geschrieben hast.
Ja.
Hast schreiben lassen.
Ja, hab schreiben lassen, ganz genau. Ja, wollte ich nochmal kurz anknüpfen an dieses Thema.
Aber wo anknüpfen? Wir sprachen vergangene Woche über die neuen Alben von Alligator und Gossip und jetzt sind ja, also längst im Prinzip, ne? Also im Prinzip, wir haben ja letzte Woche Mittwoch aufgenommen, so wie wir auch diese Woche Mittwoch aufnehmen.
Ja.
Und noch am Freitag, also am Tag vor der Veröffentlichung unseres letzten Podcasts, sind ja dann auch schon die Charts-Platzierung gekommen. Nichtsdestotrotz, auch wenn die jetzt eine Woche alt sind, wollen wir noch mal kurz drüber sprechen.
Ja.
Alligator hat es tatsächlich auf die 1 geschafft, ne?
Ja, freue ich mich total für ihn.
Ja, auch verdientermaßen, finde ich. Also herzlichen Glückwunsch in die Richtung. Alligators Off ist die neue Nummer 1 in Deutschland. Wenn wir jetzt diese Folge veröffentlichen, kann es sein, dass sie das schon nicht mehr ist.
Steht leider zu befürchten. Ich glaube, dieses hoch reinsteigen, aber genauso schnell wieder rausfallen, ist halt, glaube ich, leider mittlerweile Standard.
Mhm.
So, ja.
Ich finde das auch ganz interessant, wer da noch so in den Charts ist. Also erstmal die das neue Album von Scooter, Open Your Mind and Your Trousers, ist auf Platz 2 gelandet. Außerdem sind aber schon ein paar Alben, sind aber auch wieder auch Alben drin, die man, also Geräusch von den Ärzten zum Beispiel ist auf Platz 3. Wofür steht denn REE?
Re-Entry.
Re-Entry, natürlich, klar.
Genau, richtig. Die war ja schon mal da. Sind die, warte mal, ich gehe jetzt auch mal gerade, wo sind denn die AC/DC-Platten?
ACDC, also Back in Black ist ziemlich weit oben auf der 25.
Ah, da, genau. Ja, da gab es ja die Re-Releases, ne? Genau. Aber guck mal hier, Judas Priest auf die 3 eingestiegen, jetzt auf der 7 nach wie vor. Das finde ich bemerkenswert.
Ja.
Also das ist schon gut. Wo ist denn...
Aber ist es auf der 3 eingestiegen? Es war in der Vorwoche auf der 3. Ich vermute, dass es höher eingestiegen ist fast. Das ist ja länger in den Charts.
Ah, genau. Es ist auf die 1 gegangen mal. Ja, von der 1 auf die 3 auf die 7. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und dann sehen wir natürlich auch Gossip auf Platz Nummer 8.
Immerhin auf der 8.
Ja.
Und was ich auch ganz interessant finde, ist, dass Maschine, also nicht unser Maschine, ja. nicht Maschine Nitrox, sondern Dieter Maschine Bier von ehemals den Pudis mit seinem Soloalbum Mein Weg auf der 4 gelandet ist. Was ich interessant deswegen finde, weil er erstens sehr betagt ist. Also,
ne,
also sein Zenit, der Zenit der Pudis ist ja seit Jahrzehnten überschritten, würde ich sagen.
Ja.
Und außerdem ist er mehr oder weniger ein fast reines Ostthema.
Ja, richtig.
Eben weil die Pudis eben auch eine DDR-Band waren, die zwar auch im Westen erfolgreich war, aber sicherlich im Osten ihre größten Erfolge hatte. Auch da an der Stelle Hut ab.
Ich seh hier gerade, wo ist er? Platz Nummer 6. Henk van Dam mit seinem Album Du liegst mir im Herzen. Und ich lese die Titel gerade durch und ich bin Fan. Immediately.
Sag mal.
Lass uns noch ein bisschen träumen. Rot sind die Rosen. Für alle Frauen dieser Welt. Der Titeltrack, Du liegst mir im Herzen. Ich sag Dankeschön, wie der Himmel auf Erden. Und dann kommen die Klassiker, Kein schöner Land. Und hier, das ist bestimmt ein guter Song. Sag doch einfach Ja zum Leben. Ich bin jetzt schon begeistert. Ich hab's ja schon mal gesagt. Es gibt, man kann mit den, es gibt Zugänge zu dem Thema Charts, wo du tatsächlich nicht nur deine eigenen Verkaufszahlen, sondern auch die Verkaufszahlen von anderen Alben einsehen kannst. Und das finde ich, so in der Plattenbranche. Und das fände ich mal super spannend, irgendwie einfach mal tatsächlich mal so in absoluten Zahlen mal da so Infos zu kriegen. Wie viel hat jetzt so ein Alligator tatsächlich verkauft an Tonträgern? Wie setzt sich das heutzutage zusammen mit?
Ja, und am Ende hat er die ja noch nicht mal unbedingt tatsächlich verkauft, ne? Sondern die stehen halt irgendwo im Regal, ne? Oder? Ist das nicht so? Oder
ich weiß gar nicht mehr, wie es heute berechnet wird, ganz genau. Deswegen, es spielen ja auch Streams und so weiter mit rein inzwischen. Das ist ja schon irgendwie, nicht alles nicht mehr so einfach. Ich gucke gerade mal noch, ja gut, Hammer King, Leaves Eyes, Ja. Atze Datze Ghost Kid.
Ja.
Neues Album auch, ja.
Ja.
Böse Onkels live im Waldstadion. Pff.
Klasse.
Aber cool, auch mal auf die Eins gegangen. Aber schon seit 9 Wochen drin. Apache 207 seit 42 Wochen in den Charts.
Crazy, ne?
Ja. Oh, Jesus and Mary Chain auf Platz 36. Spannend. Olaf.
Sarah Lesch.
Olaf Sarah der Flipper.
Ist wieder da.
Guck mal, Alice in Chains, Jar of Flies. Ist auch mal wieder als Neueinstieg drin. Linkin Park immer noch in den Charts. Ach ja, aber die war, ja, okay, zwischendurch war sie da mal ganz raus. Okay, das ist ja spannend. Naja, gute Sache in jedem Fall. Nochmal Gratulation an Alligator. Und ich muss ja sagen, also es ist ja irgendwie ziemlich cool sogar, wie er gerade die Sachen so dann quasi jetzt noch vom Mond dann dreht irgendwie. Und dass er das Setup so beibehält.
Ist er immer noch da, ne?
Er ist auf immer Moment. Noch da, genau. Und hast du zufällig gesehen, die Folge Worldwide oder die Sachen, die er bei Worldwide Wohnzimmer gemacht hat jetzt? Eigentlich ganz witzig. Es gab ein seine Meinung ist ja, er hat keinen Bock auf Quizze. So, und dann haben die
wo drauf?
Auf Quizze.
Ach so, okay.
So, und dann haben, er hat dann wohl aber zugestimmt zu einer Runde Erkennst du den Song? Also quasi Ratespiel mit Musik, mit immer gegen einen von den Moderatoren, entweder Danny oder Dennis oder Benny Wolter. Und eine Wildcard, ein Zuschauer. Hat Alligator ziemlich abgelost, obwohl die Sachen eigentlich auch gut auf ihn zugeschnitten waren. Also war halt viel New Metal bei und so. Das war, sag ich mal, enttäuschend. Und aber viel witziger war, dass sie ein Interview mit ihm geführt haben, in das sie aber Quizfragen eingebaut haben. Und quasi das so, als ob er es gar nicht merken sollte. Das war unterhaltsam. Muss man mal einfach sagen. Das war cool. Ja. Gute Sache das. Und live übrigens gerade auch mit einer guten Vorband unterwegs, Bluthund. Die mag ich ja auch sehr. Also da kann man.
Kenn ich nicht.
Kann man ja,
ist mir nicht bekannt.
Ja, schicke ich dir mal rüber. Ist so Elektro-Geprügel irgendwie mit deutschen Texten. Schon ganz gut. Schon ganz gut. Weißt du, wer aber gar nicht mehr gut ist? Ich muss ja mal auch mal darüber reden. Diese Woche ist ja einer meiner alten Helden wieder, also für mich zumindest, gestorben. Beziehungsweise ich habe da jetzt so meinen Frieden mitgemacht, dass ich sage, okay, das ich behalte das jetzt einfach alles so in Erinnerung, wie es war, und kümmere mich nicht mehr um neue Sachen.
Und zwar?
Ace Frehley, ehemaliger Kiss-Gitarrist.
Ach, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
Ja, hat jetzt ein neues Album gemacht, 10.000 Volt, mit ein paar Nebengeräuschen veröffentlicht. Er droppt halt immer wieder in Interviews die KISS-Referenz.
Ey, weißt du, jetzt hast du mich aber gerade richtig verarscht. Denn du hast gesagt, der ist gestorben.
Nee, ja, ich sag mal, für mich habe ich ja gesagt, gestorben. Habe ich ja extra. Entschuldige bitte. Ja.
Kannst du nicht machen.
Ja, entschuldige. Auf jeden Fall hat jetzt halt quasi dann Promophase gehabt fürs neue Album. Und jetzt sind so ein paar YouTube-Videos, Live-Auftritt aufgetaucht, und das war halt so, lass mal gut sein. Also es ist so, jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich sage so, irgendwie, okay, nee, jetzt möchte ich das für mich einfach so, wie es war, in Erinnerung behalten. Ne, ich meine, man darf ja auch nicht, Paul Stanley hat ja auch hörbar immer weiter abgebaut in den letzten Jahren, und es ist ja so, dass man hätte ja auch nie gedacht, dass man das mal sagen muss, aber aktuell ist Gene Simmons musikalisch der Beste von den KISS-Leuten. Mhm. Also auf dessen Show mit seiner Gene Simmons-Band in Wacken freue ich mich tierisch. Das wird richtig, richtig gut, weil ich hab's ja schon mal gesehen. Ach ja, haben wir ja letzte Folge drüber gesprochen. Also nicht, dass wir uns hier selbst kopieren wollen.
Oh, ich lese gerade auf der Wikipedia-Eintrag von der deutschen Wikipedia-Eintrag von Ace Frehley. Unter Trivia steht, nach eigenen Angaben wurde Frehley ab 1968, und jetzt ergänzt du den Satz, nach eigenen Angaben wurde Frehley ab 1968
regelmäßig von Aliens besucht.
Boah, Digga, nicht schlecht.
Echt?
Mehrmals von Außerirdischen entführt. Hast du jetzt nur geraten?
Ich habe jetzt wirklich nur geraten. Ja, ja, klar.
Hör auf, das hast du nicht wirklich geraten. Das hast du schon mal gelesen.
Nein, ich habe es wirklich nur geraten. Aber also, es war jetzt so, okay, das kann ich mir vorstellen bei Ace. Weil, das gibt's doch nicht. Weil das muss man sagen, Interviews mit Ace sind immer unterhaltsam gewesen. Und da sind wir wieder beim Thema Alkohol. Auch Ace, Alkoholiker, ganz klar. Aber es gibt halt wirklich... Es gibt ein köstliches Interview, wo Ace halt offensichtlich angetrunken auf der Couch sitzt, neben den anderen in Kostümen und die Show einfach übernimmt. Und die Fresse, die Gene Simmons da zieht, wie wenig Bock er darauf hat, als erklärter Anti-Alkoholiker, ist schon. Oh, Alter, das war aber ein harter Schluck, du.
Ja. Ich sag ja, ich habe Sport gemacht. Ja, da muss ich dann auch viel trinken.
Ja, ja, da müssen die Nährstoffe wieder rein. Ne? Also, nee,
was ich jetzt auch mache, ist Wechseldusche übrigens.
Aha, als nächstes. Und jetzt kommen wir als nächstes, holst du dir eine Eistonne oder was?
Ja, vielleicht lasse ich mich auch demnächst mal zu einer Außerirdischen entführen, wer weiß.
Nee, aber hol dir mal eine Eistonne. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Meinst du?
Ja, wäre jetzt so, das neben Hobbyhorsing ist ja das Hobbyhorsing der Erwachsenen, vielleicht so kann man ja sagen.
Hobbyhorsing ist hier ein ganz großes Thema bei uns in der Nachbarschaft. Da ist richtig was los.
Ich weiß, und das hatte ich jetzt sogar vergessen. Ich wollte da jetzt nicht drauf anspielen, dass wir jetzt hier deine Nachbarschaft und dein Privatleben in die Öffentlichkeit
ziehen. Nee, das kannst du ruhig machen. Also, das ist.
Okay, bei Stefan im Haus ist Hobbyhorsing echt ein extrem großes Thema und das ist extrem unterhaltsam. Ich durfte das einmal sehen.
Hast du es schon gesehen?
Ich war doch, einmal wurde doch kurzfristig gehobbyhorst, als ich da war.
Ach echt?
Ja, ja, da waren doch die Kinder. Also ich kenne es oft so, dass wenn Besuch kommt sind und insbesondere die Kinder den Besuch noch nicht so gut kennen, dann sind die ja oft ein bisschen aufgeregt.
Und in der Vorführlaune dann aber auch.
Genau, das ist das Wort, Vorführlaune. Ne? Und guck mal, was wir können und Papa dürfen wir und so. Und das war ja, das war ja schon alles ganz cool irgendwie.
Ja.
Wie die da rumgehorst sind. Hat schon Spaß gemacht.
Ja. Das war los, ich sag dir.
Ja.
Mit Vorführung manchmal auf dem Sportplatz. Da ist, also ja, okay, pass auf. Wenn wir schon über alte Kamellen sprechen, es klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber dann müssen wir auch über das neue Rage-Album sprechen. Wir haben schon über Singles gesprochen, ja. über Cold Desiree und die andere. Und jetzt ist seit vergangenem Freitag, beziehungsweise seit Freitag vor einer Woche, das Album After Lifelines raus, genau. Da kann man ja sich auch schon mal verlaufen in dem Titel. Hm. Und also ich habe nicht viel erwartet und also auch wenn ich jetzt die beiden Singles nicht schlecht fand und Cold Desiree noch besser als die erste, die da hieß Under a Black Crown, glaube ich, hatte ich jetzt nicht erwartet, dass ich das Album so gut finde, wie ich es gut finde. Also es wird jetzt bestimmt nicht mein All-Time-Favorite von Rage oder grundsätzlich meine Allzeitbestenliste Einzug halten, aber ich bin doch sehr überrascht, dass die in ihrem 40. Jahr nochmal so losballern.
Ja.
Also ich finde, es geht schon mal schön los mit In the Beginning, das ist ja ein Instrumental-Intro und ich finde, das hat so ein bisschen Soundtrack-Charakter und ich kann mir da unheimlich gut vorstellen, dass die Band damit auf Tour geht und dann so einen kleinen historische Fotoslideshow sozusagen als Intro lauflässt.
Die PowerPoint.
Ja, schon ein bisschen schöner, ne? Ja. So mit den, weiß ich nicht, mit schönen Impressionen aus den vergangenen 40 Jahren. Und da gibt es ja schöne Impressionen. Wer zum Beispiel auf Spotify guckt und da Rage anwählt, der kann da unter der Rubrik Informationen zum Künstler, wird dann nochmal ein Foto angezeigt. Und das ist kein aktuelles Foto, sondern ein uraltes Foto. Ich sage jetzt einfach mal, das wird erst der 80er-Hälfte sein, würde ich sagen. Mhm. Peewee noch mit Wallemähne und Schnörres.
Oh, und alles schön.
Ich glaube alle, ja, nee, nicht alle, aber fast alle mit Patronengurt oder Nietengürtel. Und da ist auch unser lieber Freund Jörg Michael drauf zu sehen. Er steht ganz rechts auf diesem Bild und ist wesentlich jünger als heute. Wer hätte es gedacht?
Ja.
Und das lohnt sich wirklich mal anzugucken. Er hat auch einen kecken Blick drauf. Naja, auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, das ist wirklich ein schöner Soundtrack für einen historischen Rückblick. Und dann geht es auch schon richtig los mit End of Illusions, der wirklich... Also sorry, das klingt einfach nicht nach einer 40 Jahre alten Band. Es tut mir leid. Die klingen, ich hatte es neulich schon gesagt, als wir über Cold Desire gesprochen haben, die klingen wie Anfang der Nullerjahre für mich. Mhm. Also sowohl von der Energie her als auch von der Produktion und das Songwriting ist jetzt auch nicht Oldschool Thrash Metal, sondern oder man muss ja sagen, das ist ja, Rage waren ja immer so ein Grenzgänger zwischen Power Metal und Thrash Metal.
Speed Metal, ja. Die waren halt schon immer, Grenzgänger ist die eine Beschreibung, aber ich glaube, also ich finde auch, die hatten irgendwie immer ihren sehr, sehr eigenen Stil. bei allen möglichen Sachen. Du erkennst, glaube ich, also sehr oft, es klingt halt nicht beliebig, sondern du erkennst immer irgendwie, ah, das ist die Band.
Ja.
Also,
das ist der Peewee.
Das ist uns Peewee, ne? Und ey, ich meine, Alter, jetzt mal ganz ehrlich, wie viel Krach die nach wie vor mit drei Leuten machen?
Ja, aber das ist ja so eine Sache.
Studiotechnik hin.
Ganz, also der wird jetzt der Gitarrist, der wird jetzt nicht zwei Gitarren gleichzeitig spielen.
Der Zheng. Ne?
Da können wir uns drauf einigen.
Nee, der spielt drei.
Ja, genau, so klingt es manchmal.
Wie hat es auch
sehr virtuos, also gerade an der Gitarre finde ich sehr virtuos. Mhm. Und wenn wir nochmal über Genre sprechen wollen, da würde ich nochmal reinwerfen, dass wir, die Dong-Crew, also so der erweiterte Zirkel der Dong-Organisatoren der vergangenen Jahrzehnte, sowas immer Power-Metal mit Eiern genannt hat. Mhm. Ne? Also nicht so Power-Metal à la Stratovarius oder Rhapsody of Fire, sondern ja. Halt nicht mit so einem hohen Gesang, sondern mit In Your Face.
Ja, und spätestens beim Thema Gesang haben sich ja Rage immer klar von Thrash unterschieden, weil Peewee singt, ist halt ein ganz anderer Typ Sänger als die meisten Thrash-Sänger. Der ist halt viel, viel, ich will jetzt nicht
melodischer,
sagen.
Ne?
Ja, melodischer, aber auch rockiger einfach in seiner ganzen Attitüde her. Der kommt halt so, glaube ich, aus einer anderen Ecke einfach. Und
ich glaube, bei Kumpels in Kutten wird beschrieben, wenn ich das jetzt richtig erinnere, weil das Buch habe ich vor langer, langer Zeit gelesen, da wird beschrieben, dass Peewee bzw. Rage damals in den Anfangstagen überhaupt nicht gecheckt haben, dass, obwohl sie aus dem Ruhrpott kommen, dass es eine große Metal-Szene um sie herum gibt.
Ja.
Dass sie das lange Zeit irgendwie oder in den Anfangstagen gar nicht wussten.
Ja gut, Herne ist ja auch am Arsch der Welt im Ruhrpott, ne? Muss man, wer will nach Herne? Hör mal, Sonne, Mond und Sterne, Scheiße über Herne. So heißt das. Hm. Also, nein, aber ich hab's ja auch gesagt, als wir über die Singles gesprochen haben, das klingt alles sehr, sehr, sehr frisch, das klingt alles ultra motiviert. Das ist alles handwerklich. Ich glaube, Lifelines bringt das alles so auf den Punkt. Ich mag ja sonst so diese Epen nicht. Und die Nummer hat ja, glaube ich, knapp 10 Minuten oder so.
Ja, also das ist ja, das habe ich ja auch erst spät gemerkt, als ich es mir angehört habe. Ich dachte mir so, ja, das wird dann ja jetzt wohl der letzte Song sein, habe ich mir irgendwann gedacht. Und dann gemerkt, oh Moment mal, da kommen ja nochmal so viele. Das ist ja ein Doppelalbum. Das sind 21 Tracks und ja. das Gesamtwerk ist fast 1,5 Stunden lang.
Ja.
Also das ist eines 40. Jubiläums würdig, würde ich sagen.
Absolut.
Würdig, würde ich sagen.
Würdig, würde ich sagen. Nein, also das ist, also vielleicht ist ja nicht alles ein totaler Volltreffer, aber das aber das ist insgesamt alles über, also alles keine Durchschnittsware und ganz, ganz oft, sag ich mal, vielleicht im guten Sinne vergleichbar mit den tollen Momenten, den tollen Songs, die in ihren 40 Jahren geschrieben haben. Weißt du?
Ja, so also ich meine, es gibt ja, ich sag mal so, die Songs, die jetzt auch noch in den 90ern entstanden sind, die sind, also jetzt zum Beispiel hier Black in Mind oder
Alive but Dead!
Mist hier, wie heißt denn? Travel Back in Time heißt der Song, ne?
Ja.
Back in Time.
Ich sag mal,
wunderschöner Refrain, auch überhaupt nicht zu vergleichen so mit dem Songwriting auf diesem Album jetzt, aber auch wahnsinnig gute Songs.
Was die ja immer hatten, und das ist auch eine der Stärken des aktuellen Albums, das sind halt die Chorusse, die Kehrreime, die Refrains. Die waren die haben echt so ein Händchen. Ja. Also ich habe es gerade parodiert, aber Higher Than the Sky ist ja.
Oh ja, Higher Than the Sky.
Ich meine, Alter, was für eine Hookline, ne? So,
ja, was da auch beim Dong mitgesungen wurde.
Don't Fear the Winter, Alter. Ich meine,
so
wer,
laut, ey.
Ja, ja, aber ich meine, wer bei Don't Fear the Winter nicht mitmacht, also der ist doch klinisch tot. Muss man doch auch mal einfach sagen, ne? Weil das ist doch so eine tolle Melodie. Ne?
Richtig gut finde ich auf dem neuen Album auch Mortal und Toxic Waves, Dead Man's Eye. Auch das sind auch Songs, wo teilweise dann, ich würde mal sagen, so Melodeath-Anleihen stattfinden, die ich nicht erwartet hätte. Bei einem Intro, ich muss noch mal kurz reinhören, was. Es ist Toxic Waves irgendwie. Das ist, nee, warte mal, was ist es denn?
Ja, aber es ist ja auch schon die ganze...
Ach, ist egal. An einer Stelle habe ich mich tatsächlich sogar an Parkway Drive am Anfang erinnert gefühlt.
Es ist ja auch dann die ganze, wie soll ich sagen, die ganze Anmutung. Ne? Du hast halt tiefer gestimmt, du hast halt tief gestimmte Gitarren, Peavy, wenn der halt growlt, dann growlt er halt. Ne? Und dann bist du schon mal relativ nah an Death Metal oder Extreme Metal oder solchen Geschichten an, aber in einer modernen Spielart halt. Und das ist halt... Das finde ich halt bemerkenswert an dem Album, dass dies halt oder wenn das ist so dass dieses man kann nicht glauben, dass die Band 40 Jahre schon zusammenspielt oder dass die Band schon 40 Jahre gibt. Das ins Positive formuliert, es klingt total frisch. Es klingt ja halt so wie ja, als ob die erst vor ein paar Jahren, weiß ich nicht, angefangen hätten. Und da kann man dann ja immer die Theorie dann halt aufbringen, dass man sagt so, hey, okay, natürlich ist dieses, es gibt einen Songwriter, einen Mainman oder eine Mainwoman, die im Vordergrund steht und der Rest der Musiker wird immer ausgetauscht. Da kann man, wir hatten es letzte Mal bei Thunder Mother, halt so sagen, ja, finde ich scheiße. Andererseits hat das aber auch so eine Gelegenheit, dass du halt immer wieder so eine Frische und Energie halt reinbringst. Irgendwie.
Genau, ich glaube auch, dass das auch, also ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, dass das auch ein Faktor ist, der zu diesem Sound geführt hat.
Ja, und dann hast du so ein Beispiel wie Sodom, wo halt auf der einen Seite, wo Tom halt auf der einen Seite eine Verjüngungskur gemacht hat mit Tony am Schlagzeug und jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ja, nicht Mike. An der Gitarre, Eisenbaron hier, armer Mann. Hat früher Nachbar von meinem Cousin, toller, netter Typ, riesig.
Nachbar von meinem Cousin.
Ja, die haben zusammen in einem Haus gewohnt. Und da wirklich halt, sag ich mal, also insbesondere Tony ist halt wirklich ein extrem guter Schlagzeuger für extremere Metal-Spielarten. Das kann der wirklich richtig gut.
Du meinst Frank Blackfire, ne?
Nein. Und den hat er dann auch noch dazu geholt und hat dann so die schöne Mischung gehabt aus so alten Recken und jungem Blut. Irgendwie. Und das macht schon die Sachen ganz gut, muss man sagen. Ich habe mich natürlich auch ich war natürlich auch irritiert, als er vor ein paar Jahren bekannt gegeben hat, dass er mit Macker und Bernemann dann nicht mehr weitermacht mit denen.
Boah, ist schon lange her jetzt.
Schon lange her, ja, klar, sicher.
Das ist
19, ja. Nee, 18 ist das
gewesen. Ach stimmt, ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt an Bobby gerade gedacht, das ist dann noch länger.
Bobby ist noch 2-3 Jahre länger her, aber das müsste 2018 gewesen sein, dann jetzt auch schon wieder 6 Jahre. Ne?
Ja, kann sein. Aber Bobby ist schon 2012, glaube ich, rausgewesen.
Genau. Und kann man auch immer dann so sehen. Auf jeden Fall, Peavy hat es super gemacht mit dem neuen Album. Und auch
hat er gut gemacht.
Seine Mitmusiker Lucky am Schlagzeug und Jean, der von uns schon mehrfach als Dings...
Jean.
Ja.
Jean.
Billie Jean is not my lover. So.
Ja, so und... Haben wir noch was auf der Uhr eigentlich oder kann ich jetzt ins Bett?
Also ich kann dich noch mit einem kleinen Rätsel ins Bett schicken, wenn du möchtest.
Ey, du weißt doch, ich hasse Quizze.
Du bist wie Alligator, ne?
Ja, auf jeden Fall. Auch fast so schön oder, ja. Oder mit, um es mit seinen Worten zu sagen, du bist schön, aber dafür kannst du nichts.
Genau, ganz genau. So, es ist nämlich soweit. Wir haben da heute mal wieder zum Schluss, quasi als Headliner der heutigen Folge, packen wir eine alte Rubrik wieder aus, nämlich Copy Shop. Ich fahre mal den Trailer ab. Wir haben alles nur geklaut.
Copy. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Normalerweise bin ich ja derjenige, der Copy Shops mitbringt. Und heute überraschst du mich damit.
Ja,
richtig. Da bin ich ja mal gespannt. Ich komme bestimmt nicht drauf.
So, ich habe dir zwei Dateien rübergeschickt. Ich bitte dich mal zunächst die Datei Nummer 1 dir anzuhören. Die werden wir auch
Nummer 1.
Okay, nur die 1 erstmal.
Geht los.
Schon mal gehört? Bekannt?
Nee. Also es klingelt ganz entfernt was, aber ja. Das kann ich mir auch einbilden.
Würde mich überraschen, wenn du das kennen würdest. Also ehrlich, ich weiß, du hast auch ein Händchen für Classic Rock, aber das ist schon sehr speziell. Das ist David Bowie. Aha. Mit seinem Song Andy Warhol.
Mhm.
Und der ist Ende der 60er.
Ja.
Und du hast mit, da klingelt was ganz entfernt. Es war, glaube ich, keine Einbildung.
Soll ich jetzt die zweite Datei
hör dir an? Mal die zweite Datei an.
Jetzt bin ich mal gespannt. Ach, du Schande. Na klar.
So schnell hast du es noch nie.
Das ist natürlich Master of Puppets von Metallica.
Richtig, knapp 20 Jahre später.
Das ist ja verrückt.
Ja.
Das ist ja geil, dass Metallica bei David Bowie sich bedient haben.
Haben inspirieren lassen. Und ich habe auch mal in der Recherche geguckt, also ich habe so über eine Googelei nichts rausgefunden, dass die da schon mal jemand drauf angesprochen hätte oder dass irgendwie schon mal jemand anders die Parallele gezogen hätte.
Ach was.
Ich gehe da nochmal in die Tiefe, aber wenn wir jemals Metallica treffen sollten, können wir dann sagen, ha, ihr Diebe.
Ah, das ist ein schönes Fundstück.
Ihr Grabschänder. Das ist ein schönes Frühstück. Ein schönes Fundstück.
Schönes Frühstück. Ein
schönes Frühstück ist das hier immer, ne?
Das ist ein schönes Frühstück.
Spaß,
hier.
Ne?
Ja, ne? Frühstück mit Andy Warhol.
Ja, ja, ja. Fand ich auch gut. Da haben wir schon wieder was gelernt.
Für diesen wundervollen Copyshop. Irgendwann müssen wir mal auf unserem Instagram-Profil müssen wir mal so ein Story-Highlight anlegen mit all unseren Copyshops. Das ja. Machen wir mal bis Ende des Jahres schaffen wir das
ja,
bestimmt.
Das sollte gehen. Ja, dann, nee, sonst war die Woche für mein Empfinden irgendwie nicht so richtig was Tolles.
Es ist tatsächlich ein anderer Copyshop durch die Medien gegangen, aber den heben wir uns für die nächste Woche auf, würde ich sagen.
Ich hätte noch eine abschließende Frage.
Frag doch mal.
Du
kannst mich alles fragen, Tom.
Warum? Nein. wie lief denn die Eiersuche auf dem Dong?
Oh gut, ich glaube, es sind, zwei, drei Eier sind nicht gefunden worden.
Ja.
Aber ansonsten ist das wieder sehr gut angenommen worden. Wir haben auch diesmal noch ein bisschen was oben drauf gelegt.
Ah.
Es gab nicht nur die 50 Eier zu finden, die dann wieder mit tollen Preisen verknüpft waren.
Ja.
Wie zum Beispiel Freikarten, freie Getränke, Merch. Sondern 50 dieser Eier waren außerdem mit 10, also 10 der 50 Eier waren mit einer Dose Bier noch.
Oh.
Ne, das ist ja so eine Suche, macht ja durstig.
Ja, ja, ja.
Und das war jetzt der zweite Dong-Eierlauf, so haben wir das da genannt.
Ja,
letztes Jahr und jetzt gab es das dieses Jahr wieder. Von unseren fleißigen Häschen Insa und Markus durchgeführt, die auf dem Berg die Eier und Dosen versteckt haben und das Ganze dann auch für in den Social-Media-Kanälen des Festivals begleitet haben. Und ein herzlicher Dank deswegen an die beiden und auch an alle, die mitgemacht haben und fleißig ihre Bilder gepostet haben.
Schön.
Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Es sah sehr witzig aus. Ich war leider nicht vor Ort. Ich lebe ja einige 100 Lichtjahre von Neukirchen-Flühen entfernt.
Da musst du mit einigen Parsec erstmal den Kessel ran irgendwie klar kriegen.
Genau. Boah, Alter, ey, ich hab dir ja erzählt, ich hatte sturmfrei, ne?
Ja.
Und da habe ich auch mir einfach mal ein Disney Plus Abo gegönnt.
Ah,
ein
schön.
Disney Plus Monat sozusagen, weil ich hatte Bock auf Star Wars. Ich bin in meinen Teenager-Tagen, beziehungsweise bis zur Veröffentlichung von Episode 1, Riesenfan gewesen von Star Wars, war auch Mitglied im Fanclub und all so eine Nerd-Scheiße.
Fucking hell, echt jetzt? Das ist
aber hab ich das nie erzählt.
Nee, Star Wars Fanclub? Ich hatte nur die Batman-Fanclub-Karte. Als ich klein, die Batman-Fanclub-Karte, die konnte man sich damals über die Comics bestellen irgendwie. Da hatte ich so
es gab einen richtigen Fanclub, der hatte seinen Sitz in, oder hat wahrscheinlich immer noch seinen Sitz in Augsburg und hieß dann der ESWFC, der European Star Wars Fanclub.
Ja.
Habe ich schon ewig nicht mehr dran gedacht und auch ewig nicht ausgesprochen. ESWFC. Naja, und da war ich ein paar Jahre Mitglied und dann kam Episode 1 und das da hatte ich dann keinen Bock mehr drauf.
Jar Jar Binks killed it.
Ja, und jetzt hatte ich aber nochmal Bock auf Star Wars und dachte, ich probiere mal so ein paar Serien aus.
Okay, so, jetzt wird es interessant. Okay, weil wir kommen von den gleichen Punkten, nämlich die ersten drei veröffentlichten Filme, um es mal so zu sagen, damit uns hier keiner kritisieren kann und ich mich nicht vertue, Killer. Die ersten drei,
ja, klar.
Alter, bahnbrechend.
Der erste Star Wars, das war so, dass ich durfte früher bei meinen Eltern, ich durfte immer nur einmal am Wochenende lange aufbleiben und einen Spielfilm gucken.
Ja.
Und dann lief Star Wars eine neue Hoffnung, also Episode 4 lief am Freitagabend, habe ich mir angeguckt und ich war mega geflasht. Und am Samstag direkt danach lief Das Imperium schlägt zurück.
Und da gab's da musste debattiert werden.
Den durfte ich nicht gucken.
Boah.
Und dann habe ich eine Woche später als dann Rückkehr der Jedi-Ritter lief, Rückkehr der Jedi-Ritter geguckt, ohne das Imperium schlägt zurückzukehren. Und ich denke so, boah, wieso ist der in Carbonit eingefroren und,
ja, ja.
Und warum knutschen die beiden jetzt? Und, ne?
Was soll das hier alles überhaupt?
Wieso, hä?
Wo ist die Hand? Wieso hat der, wo ist die Hand hin?
Wieso ist er sein Vater? Ne? Also überhaupt, diesen Twist, den habe ich ja gar nicht, den habe ich ja ganz falsch serviert bekommen. Ne? Ja. Ja gut, dann ist er halt sein Vater. Wo, da war das ja am dritten Teil, war es schon egal. Naja, auf jeden Fall, das hat mich total geflasht. Und dann hatte ich damals einen guten Freund in der Schule, mit dem bei dem habe ich dann Imperium schlägt zurückgesehen, habe mir Bücher ausgeliehen und alle, mich in diese Welt, in dieses Rabbit Hole reingefallen. Jahrelang war ich dann drin versunken. Dann kam Episode 1 und ich dachte, boah, jetzt sieht das irgendwie alles ganz anders aus, keine Modelle mehr, irgendwie alles am Computer, alles sauber, Jar Jar Binks nervt.
Ja.
Was sollen diese dummen Roboter und das kleine Kind und so? Nee, komm, hör auf. Und dann war ich da so ein bisschen raus.
Ja, interessanterweise, das war ja eines der immer gerne heiß debattierten Themen mit deinen noch Arbeitskollegen und meinen ehemaligen Arbeitskollegen Jasper, Reuti und Helge. Die haben mir zum Beispiel Clone Wars so dermaßen ans Herz gelegt. Ne? Und so, alter, beste Star Wars-Serie, die besten Storys und so weiter überhaupt irgendwie. Ich bin da nie mit warm geworden, muss ich sagen.
Ja, aber Clone Wars hat ja aber auch Heranwachsende oder vielleicht auch Kinder zur Zielgruppe. Ne? Das ist ja einfach eine Zeichentrickserie, eine Animationsserie.
So, und genau das war nämlich das Ding. Das war nämlich eine der Situationen, wo ich mal den Altersunterschied ganz klar gemerkt habe. Also,
ja,
so,
okay. Ich habe dann auch wieder ein Stück weit die Liebe zu Star Wars gefunden. Weil ich meine, Episode 2 war ja dann noch besser als Episode 1, zumindest meiner Wahrnehmung. Und Episode 3 war für mich ein Killer. Dass halt wirklich plausibel erklärt wurde, warum die Jedi alle vor die Hunde gegangen sind, wie das überhaupt passieren konnte, was man sich als Fan irgendwie, was nie so wirklich erklärt wurde, wie konnte das denn so eine mächtige Institution, wie konnte die kaputt gemacht werden? Und das war einfach super gut erzählt, fand ich. Und über die Auftaktszene schon, die habe ich mir jetzt neulich auch nochmal geholt, weil die so unfassbar geil ist.
Ja.
Diese Schlacht am Anfang. Naja, egal.
Wie fandest du dann die letzten drei? Also die letzten
ganz
drei?
Furchtbar halt.
Ja, ging so, ne?
Also ich hab Episode 7 geguckt und habe mir gedacht, ey, wenn ich jetzt arbeitslos wäre, nichts Besseres zu tun hätte, würde ich hingehen und Episode 7 aus Episode 4 und 5 zusammenschneiden. Weil das ja alles komplett zusammengeklaut war.
Mhm.
Das hat man ja alles vorher schon mal gesehen, nur mit anderen Schauspielern und eben 30, 40 Jahre früher.
Ja.
Wo ich mir dachte, sag mal, schämt euch in Grund und Boden, dass ihr ja einfach eine vorhandene Geschichte aus demselben Universum nochmal erzählt. Und dann auch Episode 8, ey, diese bescheuerte Verfolgungsjagd. Und dann, wo einfach alles nur noch größer ist, das ist auch schon in Episode 7, der Todesstern ist größer, die Kampfläufer sind größer und überhaupt alles, dann ist der Schnee ist kein Schnee, sondern Salz und was für eine Hundescheiße.
Also
ich fand das so scheiße, dass ich auf einmal, da wusste ich dann Episode 1 bis 3 erstmal so richtig zu schätzen, weil George Lucas sich ja die Mühe gemacht hat, was Neues auszudenken.
Ja, ja.
Und die haben einfach nur alten Scheiß kopiert und zerschnitten und neu zusammengefügt und dann als was Neues verkauft. Und das fand ich so scheiße, dass ich Episode 9 nicht geguckt habe.
Ja. Also ich habe mir alle drei, also ich habe sie mir dann alle drei gegeben und ich war beim ersten noch so gehypt, dass ich mir mit Kumpels zusammen, sind wir extra in Cinemax nach Mülheim gegangen, war es glaube ich. Da gab es nämlich die sogenannten Motion Seats. Das heißt, das waren Sitze, die sich halt mitbewegt haben. So ein bisschen. Und wir waren ordentlich bekifft. Und das war dann schon geil, da drin zu sitzen und wenn dann das erste Mal der Millennium Falke, der rasende Falke auftaucht und dann durch das erste Asteroidenfeld fliegt und der Sitz so nach vorne geht, dann, so, das war schon geil. Und da war so für einen Moment so, okay, Alter, das ist jetzt Kindheit hoch 10. Ne? Aber dann war es auch inhaltlich total schnell wieder vorbei.
Scheiße, ist einfach alles zusammen kopiert und geklaut und neu zusammengesetzt. Und auch komm hier, da gibt es dann einen Sturmtruppler und der nimmt seinen Helm ab und dann kriegt er ein Gesicht und dann, pass auf, dann machen wir auch noch, der ist dann auch noch farbig, weil wir wollen ja divers sein. Aber eigentlich ist der Charakter ein total unbeschriebenes Blatt.
Ja.
Also so eine, und dann auch Kylo Ren als böse, so ein Haufen Scheiße einfach. Dann dieser, noch schlimmer ist da hier dieser, wie heißt der, Snotzrotz, wie heißt der? Snork, Snoggle.
Keine Ahnung.
Dr. Schnuggles, der Bösewicht. Der heißt da, der hat doch wirklich so einen
Scheißnamen. Ja,
ich
weiß. Da gibt es aber wirklich mittlerweile ja ganz, ganz köstliche, oder gab es auch schon damals ganz, ganz köstliche Parodien irgendwie. Adam Driver hat zum Beispiel mal bei Saturday Night Live in einer Parodie von Undercover Boss mitgemacht, als irgendwie Star, als Kylo Ren irgendwie. Und ey, das war so unglaublich witzig. Ne, muss man wirklich sagen. Das war echt richtig gut. Ja, hier General Snorkels oder so. Ja, ich weiß, was du meinst.
Warte mal, jetzt. Das ist wirklich so ein total bescheuerter Drecksname. Also, meine Fresse, wie heißt das noch? Wie heißt das Tier?
Towntown.
Warte mal. Ah, General Hux gibt es erstmal. Also, das hier, oberster Anführer Snoke. Ey, Entschuldigung. Mhm. Ey, also geht's eigentlich noch?
Ja.
Das kann doch einfach nicht
wahr sein. Also, ich fand, weswegen ich, also, du hast gerade eine Sache angesprochen, die fand ich ganz, ganz wichtig, weil auch für mich. Dieses bei den ersten drei war halt noch unheimlich viel CGI am Start. Also war halt wenig CGI, oder da gab es CGI.
Ja, Modellbau.
Ja, da gab es CGI halt noch nicht.
Ja, doch.
Ja, aber da wurde halt viel mit Modellbau gemacht und mit alten Techniken halt einfach. Ja. Die halt wirklich noch, wo viel, viel Handwerk war und die halt wirklich richtig geil sind. So, und dann hast du dir ein Disney Plus Abo geholt, für einen Monat. So, ja. Was hast du gesehen und wie findest du es?
Ich habe mir das geholt, weil ich Ahsoka gucken wollte, weil ich die Trailer dazu sehr gut fand.
Okay.
Und da habe ich jetzt, glaube ich, die ersten 4 oder 5 Folgen von geguckt und habe jetzt einfach aufgegeben. Die Scheiße. Das ist so ein dummes Dünnbrettbohren, das gibt's überhaupt nicht, ey. Das ist also wirklich auch schauspielerische Verweigerung und Kackstory, und da haben sie ja, die haben ja dann so einen Roman-Bösewicht, den Großadmiral Thrawn haben sie da aktiviert sozusagen. Das ist eine Figur aus einer Romanserie Ende 80er, Anfang 90er, die sehr erfolgreich war, die aber nicht zum offiziellen Kanon von Star Wars gehört.
Ja.
Und den haben sie da irgendwie als Bösewicht eingebaut, was ich auch noch zusätzlich interessant fand, weil ich diese Bücher halt auch damals total mega gut fand.
Ja.
Aber das ist eine Scheiße, das. Also so ein Dünnbrettbohren. Also ich meine, es ist halt ganz offensichtlich gehöre ich nicht zur Zielgruppe oder mein Alter gehört einfach nicht zur Zielgruppe. Dann habe ich irgendwann aufgehört, habe ich gedacht, okay, von Mandalorian haben ja alle so geschwärmt. Dann habe ich mir die erste Folge Mandalorian angeguckt und dachte so, ey, ist das euer Scheiß ernst?
Echt? Weil Mandalorian war das Einzige, was mich inhaltlich interessiert hat von den ganzen neuen. Ich habe auch hier Rogue Story und Han Solo, blabla, alles nicht gesehen, lehne ich ab. Aber Mandalorian habe ich gedacht, okay, Alter, das klingt ultra gut. Und ich war echt begeistert, muss ich sagen. Also das hat mich.
Ich habe halt nur die erste Folge geguckt, dann habe ich aufgegeben, weil ich das genauso flach fand wie Ahsoka.
Ja, dieses
dumme Geballer da, wo sie da diesen Baby-Yoda, da kurz bevor sie diesen Baby-Yoda finden, da wo da dieser dumme wie heißt das hier, Attentäter-Droide da rumballert, wo du denkst so, ey, sorry, bin ich jetzt hier, bin ich bei der Schuh des Manitou gelandet oder wo?
Hast du jemals Quadrophenia gesehen? Oder kennst du Quadrophenia? Sagt dir das was?
Nee, sagt mir nichts.
Ist ein Film von The Who, also der britischen Band, die Wer. Mhm. Mhm. Und der sich halt, also wirklich, ist ein Klassiker. Viel Musik, unter anderem spielt auch Sting mit in einer Rolle als Anführer einer Jugendgang, sag ich mal, und dreht sich halt so um den Konflikt.
Das ist so ähnlich wie bei Dune.
Genau. Und ja, sollte man mal gucken. Und deswegen, da ist eine, also du wirst es dann hassen, aber in Mandalorian gibt es dann an einer Stelle, ich glaube, es ist in der zweiten Staffel, taucht dann irgendwo
Sting auf.
Nee, nicht Sting, aber eine Jugendgang, die halt mit so Space-Scootern halt durch die Gegend fährt. Also so Space-Vespas. Und mit die dann halt so, und das war halt echt cool, die dann halt so. Also ein großer Bestandteil von Quadrophenia ist halt die Mod-Kultur, und dazu gehörten halt auch Scooter, Vespas dazu, und die waren halt gestylt, unter anderem mit 100.000 Spiegeln irgendwie, und diesen Look haben die ein bisschen aufgegriffen. Das fand ich eine recht witzige Referenz, muss ich sagen. Und ich fand es halt insgesamt auch cool, weil ich mochte halt den Charakter Boba Fett immer unheimlich gerne. So, ne? Und ich meine, Baby Yoda hat mich halt auch gekriegt, muss ich zugeben, was soll ich machen, ne?
Ja, also ich habe dann habe ich als drittes noch Andor angefangen. Oh, und das fand ich tatsächlich, das findest du scheiße. Fand ich nicht scheiße. Fand ich okay.
Weißt du, was mich mal.
Weil es, glaube ich, auch, das hat wirklich ja auch eine, das merkt man schon in der ersten Folge, wo der vermeintliche Held dann jemand Unbewaffnetes abknallt. da hat es ja dann schon, merkt man schon, alles klar, hier geht es jetzt nicht mehr darum, Teenager zu begeistern, sondern das hat jetzt hier schon, richtet sich an ein erwachseneres Publikum.
Weißt du was, jetzt wo das Thema Cannabis durch ist, so von Aktivismus her und so, ne, da kann man doch jetzt mal seine Energie für die richtig wichtigen Sachen einsetzen. Wo bleibt die Evox-Serie?
Boah, bitte.
Alter, Evox, beste. Kennst du
die Evox-Filme? Da gibt es ja zwei. Ne?
Nein! Habe ich aber was verpasst?
Karawane der Tapferen und ich glaube, es gibt noch einen zweiten. Habe ich vergessen,
wie der heißt. Eieiei, klingt schon scheiße.
Ja.
Kennst du die How I Met Your Mother-Folge, wo die Evox-Linie erklärt wird?
Nee.
Fantastisch. Also Barney Stinson, es dreht sich wieder um das Thema Daten und wie ordnet man Frauen ein und ab wann sind Frauen zu jung? Und er erklärt das anhand der sogenannten Evox-Linie. Mhm. Und als die Evox rauskam, warst du mindestens so und so alt. Und wenn du halt die Evox niedlich findest, dann bist du halt zu jung. Und wenn du die Evox scheiße findest, dann bist du im richtigen Alter oder so sinngemäß ungefähr. Also das so wirklich als Trennlinie. Das fand ich sehr, sehr witzig irgendwie.
Kampf um Endor heißt der andere Film.
Ah, das habe ich sogar schon mal gehört, aber...
Kampf um Endor ist von 85 und Karawane der Tapferen ist von 84.
Oh nee, das will doch... Das klingt nach wirklich ganz, ganz lieblos hingerotzten Sequels.
Ich denke, schlechter wird nur das Star Wars Weihnachtsspecial sein.
Also fantastisch ist die Star Wars Muppets-Folge. Die kann ich nur empfehlen.
Oh.
Mit der Originalcast.
Hm. Ja.
Und... Ich bin letztens wieder in so ein kleines Conan O'Brien-Loch Rabbit Hole gefallen. Hat sehr, sehr Spaß gemacht. Und da gibt es ja fantastische Segmente und Gespräche zwischen ihm und Harrison Ford. Also wirklich unglaublich witzig. Kann man jedem nur empfehlen, der so ein bisschen. Und ich hab letztens mal in der Bezugsgruppe Star Wars-Fans, die ich gerade genannt habe, zwei davon habe ich mal die Frage gestellt: Was wäre besser geeignet als ein Han Solo für ein Han Solo Tattoo? Der rasende Falke oder der Blaster?
Der Blaster.
Sagst du auch?
Der Blaster ist allein deswegen schon geiler, weil er auf dem Cover von den Foo Fighters drauf ist.
Ja, nicht der, ist ein anderer. Es ist nicht der Han Solo Blaster.
Ja, aber da sehen alle gleich aus.
Da kennst du einen Blaster, kennst du alle.
Ey, der rasende Falke, weißt du, wie der entstanden ist? Kennst du die Geschichte dazu?
Ja, der hat den
die Form.
Die, nee.
George Lucas hat den Hamburger gebissen.
Wie hat der denn in diesen Hamburger gebissen, damit dann vorne dieses.
Ja, nimm doch mal einen Hamburger und beiß rein und dann guckst du von oben drauf.
Ja, dann habe ich so ein C drin irgendwie. Dann sieht er aus
wie ein Millennium-Falken.
Nee, boah, Alter, das ist aber ziemlich. Alter, nein, der Millennium-Falken ist doch oben nur rund und dann noch ganz klar straight vorne. Also mit geraden Formen dann.
Ja, da hast du halt ein eckiges Gebiss, was weiß ich, was George Lucas für Zähne hat.
Ja, das war ja die Frage, wie hat der die Steuerkapsel links reingebissen? Das ist ja.
Ja, aber da brauchst du ja nicht viel Fantasie für. Hör mal, kann das sein, dass wir ein bisschen abgeschworfen sind?
Ja, aber das ist doch auch mal gut irgendwie. Da hat die Folge nochmal am Ende nochmal so richtig reif gekriegt. Da habe ich dich nochmal wach gekriegt.
Auf jeden Fall bin ich kuriert und weiß jetzt, dass ich bei Star Wars nicht viel verpasst habe. Und das, also ich kann mich echt vorstellen, wie George Lucas den ganzen Tag einfach nur noch den Kopf schüttelt und dann aber nochmal auf sein Konto guckt und sich dann denkt, na gut, okay.
Ja, ja, alles richtig. Man, habe ich ein schönes Conan-Interview gesehen an der Stelle, irgendwie, wo er gefragt wurde, er hat ja im letzten Star Wars-Film irgendwie auch tatsächlich einen Gast, also ein Cameo gehabt, irgendwie.
Ach,
George Lucas himself, ja. Und hat gefragt, irgendwie, wie es denn dazu kam. Und die Antwort fand ich sehr, sehr herzerfrischend. Ja, meine Kinder haben mich dazu gezwungen. Ne? Schon gut.
Oh Mann, ey. Boah, wie ich das damals vergöttert habe, den Scheiß.
Ey, Alter, aber das keiner, jetzt, das klingt jetzt nach einer Ultra-Angeberei. Ne? Aber ich habe ja, wie gesagt, schon letztes Mal, ich habe ja schon irgendwann mal erzählt, dass ich die Filme relativ früh schon gesehen habe, seinerzeit. Und irgendwie war doch, also ich habe... Ganz ehrlich, ich habe schon damals gedacht, irgendwie Darth Vader, das ist doch bestimmt irgendwie der Vater. Ich weiß so, aufgrund des Namens hätte man auch schon einfach drauf kommen können, irgendwie, ne? Aber trotzdem, dass so alle Minds so geblown waren, als Luke, ich bin dein Vater, kam. Ich meine, das war ja Weltklasse irgendwie. Ne? Das ist ja, und ich finde es auch schade, glaube ich. Was heißt, nee, ich glaube, ich fühle solche Plotfits nicht mehr so, wie ich sie früher gefühlt habe. Weißt du, so irgendwie, vielleicht weil man zu viele gesehen hat oder vielleicht weil man älter.
Ja, ich freue mich immer, wenn sowas nochmal klappt.
Ja, klar.
Wenn mich nochmal so ein Film kriegt wie Sixth Sense oder so, weißt du?
Ja, aber da können wir auch nochmal ganz an. Oder Spinal Tap, dich meinen Ansätzen gekriegt haben. Ey, Dreharbeiten sind übrigens losgegangen.
Na endlich.
Zum zweiten Spinal, zum Nachfolger des größten Musikfilms aller Zeiten.
Es gibt übrigens keinen Film, auf den ich mich freue. Früher gab es immer irgendwas, wo ich so dachte, boah, ich kann es kaum abwarten, bis das in die Kinos kommt oder bis die und die Serie kommt. Und heute denke ich mir so.
Pass mal auf, ich habe ja meinen linearen Fernsehkonsum ultra eingeschränkt. Ich habe ja mittlerweile kein Magenta-TV mehr. Ich habe das Kabelfernsehen im Mietvertrag, was noch drin ist, habe ich nicht mal angeschlossen, weil da müsste ich ein Kabel haben. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf irgendwie. Ja. Und wenn ich Dinge im linearen Fernsehen gucken möchte, was echt ultra selten vorkommt, dann nutze ich halt einen Anbieter wie Join oder so.
Ja, aber dann guckst du es halt auch nicht im linearen Fernsehen, sondern du guckst es dir in irgendeiner Mediathek an. Also VOD wie alles andere auch.
Nee, die haben ja auch den Live-TV-Button. Also du kannst
Join
hat echt? Auch Live-TV. Ach, also ich könnte es auch über Amazon machen, aber Amazon bietet nur die öffentlich-rechtlichen Sender an. Und Join gehört halt zur Pro7-Sat1-Gruppe. Das heißt, ich muss da auf RTL verzichten. Das ist aber irgendwie absolut kein Problem.
Du kannst bei Join Pro7-Sat1 live gucken?
Ja, kannst du machen.
Das ist ja interessant.
Ja, ist auch wirklich, also musst dich halt anmelden, musst dich registrieren, aber ist halt ja ganz spannend. Und es gibt tausend andere Waipu und so, gibt es ja auch noch als Anbieter. Also, aber bei Join ist es halt ja kostenlos in der Basisausstattung. Mit Pro7 und Kabel 1 und dem ganzen Sendergruppengedönse. Wieso bin ich jetzt auf Join gekommen? Achso, wegen linearem Fernsehen, genau so. Und ich habe dann letztes Mal über die Feiertage gedacht, ja komm, ne, vielleicht mal wieder irgendein guter Film im Fernsehen. Ne? Und dann habe ich halt nur den Trailer gesehen von Godzilla vs. King Kong oder Godzilla vs. Kong oder wie es heißt, ne? Und war so abgeturnt, dass ich direkt wieder ausgemacht habe und gedacht, so nein, brauchst du so einen Scheiß irgendwie echt nicht mehr.
Ich habe die ersten zwei Folgen, glaube ich, von Monarch geguckt auf Apple TV Plus.
Ja.
Diese Godzilla-Serie.
Ja.
Mit Kurt Russell und ich weiß nicht wem noch. Boah, das ist so eine Scheiße, ey. Ich bin mittlerweile, also es ist echt. Ich finde gerade echt Better Call Saul am besten. Es tut mir leid. Also so eine Serie, die einfach so in der Realität angesiedelt ist, dass es fast schon langweilig ist.
Alter, ich hänge, also ich bin schon seit Jahren dran, das zu gucken. Shameless.
Ah ja, da habe ich viel Gutes von gehört, aber nie gesehen.
Es ist fantastisch. Es ist nur, also es hat stellenweise, macht es so einen Cringe bei mir. Also es ist wirklich unangenehm irgendwie. Ich kann da nicht viele Sachen von gucken. Also ich kann nicht viel am Stück gucken, je nach meiner Verfassung, aber es ist wirklich eine fantastisch gemachte Serie und in dem Tempo, wie ich gucke, habe ich da noch bis zur Rente was von irgendwie. Und ansonsten bin ich halt gerade so sehr, ich habe so drei, vier so Comfort-Serien, aber die sind so eher aus dem Doku-Bereich tatsächlich, muss ich sagen. Also so, ich gucke unheimlich gerne auf Netflix Big Timber, gibt es zwei Staffeln von, über einen kanadischen Holzfällerbetrieb.
Okay.
So, und das ist halt einfach echt witzig gemacht. Und dann gucke ich ebenfalls noch sehr, sehr gerne, da gibt es mehrere Staffeln von, lief auch zum Teil schon mal im deutschen Fernsehen auf D-Max, Rust Valley Restorers heißt das. Es gibt wohl in Kanada eine Ecke, einen Landstrich, wo die Leute sehr, sehr wie verrückte alte Autos sammeln und auch ganz versuchen, die zu restaurieren. Und da ist halt ein Typ, der als, weiß ich nicht, Bauunternehmer, Industriekletterer richtig viel, also sein Geld verdient hat und jetzt mit Anfang 60 sagt so, boah, Alter, ich habe irgendwie 500 Schrottkarren angesammelt über die Jahre und da mache ich jetzt mal richtige Autos draus und so. Und das ist natürlich auch klar zu einem gewissen Element auch geskriptet irgendwie, aber das ist halt einfach, das unterhält mich und schafft wirklich mich mal irgendwie so, ja, aus so die Gedanken in eine andere Richtung zu lenken. Weil ich gucke also zum Beispiel so Peaky Blinders. Ich habe letztens mal versucht, irgendwie Handmaid's Tale zu gucken. Finde ich, ist auch eine tolle Serie, fantastische Schauspieler, aber auch da kann ich nicht irgendwie mir mehr als eine Folge angucken am Stück, weil dann cringet mich da irgendwas weg, weil ich so, dat, weil mich das Thema so irgendwie so mitnimmt und so. Ne, Breaking Bad habe ich durchgesuchtet, war Killer. Vor ein paar Jahren Better Call Saul habe ich mich noch nicht zu aufraffen können, aber ich meine, Bob Odenkirk ist halt auch fantastisch.
Ist einfach, der ist der absolut, das ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler, Schauspieler geworden. Der ist einfach so gut, der Typ, das gibt's überhaupt nicht.
Ja, ja, klar, und auch der hat ja irgendwie, ne, ich meine, der ist ja eigentlich Comedy Writer gewesen. Der kommt ja aus dem Segment. Ja, ja, der.
Und ich muss aber an der Stelle auch nochmal sagen, dass die deutsche Synchronstimme von ihm eine absolute Frechheit ist.
Haben wir uns über diese Datteltäter-Geschichte unterhalten letzte Woche?
Wir hatten kurz drüber gesprochen.
Ja, da waren wir nämlich wieder bei Synchronstimmen irgendwie. Ich bin ja echt. Ey, und da fällt mir ein. Das ist vielleicht ein schöner Schlusspunkt. Wir hatten Leserpost. Und zwar hast du mir über Instagram was weitergeleitet von einem unserer Hörer.
Stimmt.
Der Infos hatte oder einen Hinweis zu dieser ganzen nachgemalte große Filmplakate-Thematik, die wir mal hier
haben. Ich glaube, wir sprachen vor zwei oder drei Folgen drüber. Ja, schöne Grüße an Kevin.
Kevin, wenn du das hörst, schick mir den Link bitte nochmal. Ich kann den nicht mehr abrufen. Ich habe den nur einmal gesehen, dass der Link existiert. Und dann, er ist gerade nicht verfügbar.
Echt?
Der Link, ja. Deswegen, Kevin, schick den bitte nochmal. Ich habe mich total gefreut. Ich bin halt nur nicht dazu gekommen, direkt drauf zu klicken. Und schick den bitte nochmal. Da würdest du einen alten Mann sehr, sehr glücklich machen mit.
Hier, ich hab den, ich schick dir den nochmal. Das ist ja, ich hatte dir den aus unserem
ich weiß.
Thoughts of Chaos Account weitergeleitet, aber
ja,
der ist doch
dann
hier. Das,
dann schick den nochmal.
Schick dir den gleich nochmal.
Ja, fantastisch.
Weiterleiten, da, senden.
Ja.
So, jetzt müsst ihr den. Wird an Tom Knoppers gesendet.
Ach, da ist er.
Jetzt, da ist er.
Ja.
Guck mal, so schnell geht das.
Mensch, so, und dann mache ich mal direkt hier auf in App öffnen. Ach, wunderbar. Mensch, danke, Kevin. Das ging aber schnell, hör mal. als ob wir live wären. Oh, der Filmplakatemaler René Birkner. Leider nur 4 Minuten 4 dran, aber oh, total geil. Da freue ich mich drauf. Ey, und scheiße, ich muss morgen so früh raus, sonst würde ich heute Abend echt noch einsteigen. Neue Staffel LOL ist losgegangen.
Ja, weiß ich nicht. Fand ich überschätzt insgesamt.
Ja, mit Otto Walkes, Alter.
Ja, Wahnsinn. Irre. Also mein vierjähriges Ich dreht durch.
Ja, eben. Und das geht den Leuten da ganz genauso. Und dann ist halt so, okay, du kannst, ne, der Satz, der gefallen ist, war so, ey, wir sind alle mit Otto aufgewachsen. Wir haben uns alle scheckig dazu. Und du siehst in dem Moment, wo die Tür aufgeht und der reinkommt, die werden alle kurz bleich, weil die wissen, okay, jetzt haben wir ein echtes Problem. Also jetzt, was denn die Show angeht irgendwie, ne?
Ja, ja, klar. Aber also ich glaube, das, was bei mir dann auch noch besonders reingespielt hat bei Otto, war, dass ich fand den nicht nur witzig, sondern ich fand es natürlich auch großartig, mit meinen Eltern zusammen über sowas lachen zu können.
Ja, ne? Ja, ja, klar, das ist halt so dieses Wetten-das-Prinzip, weißt du? So,
genau.
Was deine und meine Generation noch erlebt hat, dieses so wirklich, hey, Samstagabend, frisch gebadet, ne, Schlafanzug, du darfst mit auf die Couch, ne, weil halt alle jetzt, ne, die Schokonüsschen und die Salzstangen stehen auf dem Tisch irgendwie, ne, das Malzbier steht bereit und du darfst mit Oma, Opa.
Oh, Malzbier, ey, also da triggerst du mich mit. War der Oma immer dabei.
Ja, klar. Hattet ihr ein lokales Malzbier oder bist du...
Ah, das hat mal gewechselt. Ich glaube, ganz am Anfang hatten wir Karamalz, dann Vitamalz, dann kam irgendwann mal Feldschlösschen.
Ah, okay, ja. Okay, dann bringe ich dir, also weil es ist die Brauerei Stauder, Privatbrauerei Stauder aus Essen, Altenessen.
Ja, ja.
Ne? Meinem Geburtsort, die hat unter anderem auch ein Malzbier im Angebot namens Tut Gut. Und du merkst, der Name und es tut nicht nur, es schmeckt auch genauso. Da bringe ich dir nächstes Mal, weil das ist eigentlich die einzigste Sache, die ich mir von meinen Besuchen im Ruhrgebiet immer mitgebracht habe. Und weil das kriegst du halt nirgendwo anders. Und ich hatte das mal bei der Grillung mitgebracht, mal so ein paar Flaschen davon. Die weißt du, erinnerst dich an meine Einstandsgrillung bei den Wacken Winternights.
Das war aber keine Grillung, das war Currywurst.
Currywurst, ja, aber die musste ja auch gegrillt werden vorher.
Ja,
gut. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Da hat Arne Blaschke eine dieser Flaschen in die Finger gekriegt. Und der war so geflasht, den musste ich dann tatsächlich irgendwie Sixpack nächstes Mal mitbringen. Der stand da total drauf irgendwie.
Ich finde, das ist übrigens auch ein guter Episodentitel. Tut gut.
Tut gut.
Oder?
Tut gut. Cannabis und Tut gut, Doppelpunkt. Cannabis und Star Wars. Das steht hiermit fest, würde ich sagen. Stefan, ich sag's dir ganz ehrlich, erste Halbzeit haben wir ein bisschen, sag ich mal, auf Halten gespielt, waren zu defensiv eingestellt. In der zweiten Halbzeit haben wir uns auf unsere alten Stärken besonnen und sind nämlich wieder einfach nach vorne gegangen. Und da, siehe da, da haben wir die Dinger gleich reihenweise reingemacht.
Boah, ich könnte noch eine Stunde über Star Wars ranten. Also ich bin jetzt geil. Ein bisschen müde, aber, aber das ist eine Scheiße geworden. Ja. Meine Fresse.
Ja, lass uns das da mal ruhig, wirklich das ist doch ein schönes Thema, wo man mal so anhand von, was ist denn auch so scheiße geworden noch über all die Jahre? Weil solche Sachen gibt es ja nicht nur in Filmen, sondern lässt sich ja auch auf Musik ganz fantastisch übertragen.
Ja, aber das ist ja auch alles eine Frage der Zielgruppe, ne? Das ist ja, du konsumierst das ja als Kind und als Teenager ganz anders als zum Beispiel, ich war auch riesen, so irgendwie mit in meiner ersten 20er-Hälfte oder Mitte 20 war ich riesen Fan von der Neuauflage von Kampfstern Galactica, ne? Und wenn ich mir das heute angucke, denke ich mir so, boah, das kann doch nicht euer Ernst sein. So eine gute Serie, aber da mit so einem Charakter wie mit dem beknackten Balta, der da ständig mit seinen Sexfantasien darum halluziniert, ey, so, wer soll diesen Charakter ernst nehmen? Wer zum verkackten Henker soll den ernst nehmen? Und wer kann dann noch diese Serie ernst nehmen? Das gibt's doch überhaupt nicht.
Es gibt da ganz fantastische Bücher zu solchen Themen, irgendwie wie so halt insbesondere in Amiland so ein Fernsehgeschäft läuft und warum manche Serien halt so geworden sind, wie sie sind. Es gibt ja diesen fantastischen Begriff Jumping the Shark. Den kennst du ja wahrscheinlich auch, ne?
Nee.
Okay, es gibt, das ist total geil eigentlich. Es gibt so, viele Serien haben so irgendwann ihren Höhepunkt erreicht und besser wird's nimmer. Ne?
Ja.
So, und dann fällt dir halt nichts mehr Besseres ein und dann wiederholst du dich einfach nur selbst und dann wird's halt langweilig irgendwie. Das nennen die Amis Jumping the Shark, also über den Hai springen. Warum? In der Serie Happy Days. Eine frühe, ich glaube, in den 70er Jahren gedrehte Serie in den USA, die unter anderem auch so das Setting war für ein Visa-Video mal zu Buddy Holly, aber ich schweife ab. Da gibt's einen Charakter, den Fonz. Und das Setting ist halt so 50er, Ende 50er, Anfang 60er Jahre. Und der Fonz ist halt so der örtliche coole Typ, weißt du, Pomade in den Haaren, Lederjacke an, fährt Motorrad und repariert die Jukebox mit dem Haupt, er haut einfach nur auf die Jukebox drauf und sie geht wieder irgendwie. Und dann ist.
Also fast wie ein Jedi-Ritter.
Genau, richtig so. Und dann haben die das halt gezogen und gezogen und gezogen und die Storys wurden immer abstruser und immer weiter an den Haaren herbeigezogen. Und irgendwann sind sie auf die Idee gekommen: Okay, jetzt ist der Storyplot der folgende. Der Fonz springt mit einem Jetski über einen Hai. Mhm. So. Und das war so, da haben dann alle Leute gesagt, so okay, das war's jetzt. Jetzt ist endgültig der Punkt erreicht, wo die Serie jetzt mal langsam abgesetzt werden sollte, weil das ist wirklich die hohlste Idee aller Zeiten irgendwie. Und daher kommt der schöne Begriff Jumping the Shark.
Okay.
Ja. Also wie gesagt, da gibt's geile Literatur so zu den Hintergründen und so und so aus Autorenbüros und so kann man echt nur wärmstens empfehlen.
Dann wäre Jumping the Shark ja vielleicht auch ein guter Folgentitel. Ich überlasse das mal dir, was du nimmst.
Ja, ich guck mal. Ich fand den ersten, glaube ich, besser. Wie war der nochmal? Okay.
Tut gut.
Tut gut. Cannabis und Star Wars.
Ja.
Ja, super, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, danke für die schöne Folge. Danke euch allen.
Einen habe ich noch, pass auf. Ich will ja nicht nur erzählen, was scheiße ist. Ich habe mir in meiner sturmfreien Zeit 1917 angeguckt. Diesen Kriegsfilm, der im Ersten Weltkrieg angesiedelt ist und von
ein Jahr am Motorhead-Soundtrack vorbei. Ein Jahr am Motorhead-Soundtrack vorbei.
Von Sam Mendes,
ja.
Regie geführt wurde. Ein hervorragender Regisseur, auch der Regisseur meines Lieblingsfilms American Beauty.
Ja.
Und den
das, Film Liebling, das ist dein Lieblingsfilm? Das ist doch der mit Kevin Spacey, ne?
Richtig, ja. Der flasht mich. Ich heule jedes Mal, wenn ich den Film sehe. Der kriegt mich jedes Mal. Also ich habe den jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen.
Ja.
Und ich habe den auch insgesamt nur eine Handvoll Mal gesehen. Aber ich bin jedes Mal am Heulen. Kein anderer Film schafft das.
Ah, interessant. Ich fand den auch sehr, sehr gut.
Der ist fantastisch, dieser Film.
Ja.
Für mich. Und also alles Schauspieler, Handlung, Musik, top.
Ja, ja, und auch sehr, sehr schönes, also iconic Szenen. Ich glaube, die Schlussszene ist da mit so einer Kamerafahrt, glaube ich. Irgendwie, da liegt er doch irgendwie im Bett oder in der Badewanne, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, die
Beides nein.
Okay.
Aber ich würde spoilern, wenn ich es jetzt
sage. Ja, okay, aber auf jeden Fall iconic.
Ja, Genau, also wirklich ein unfassbar guter Film. Und das ist zwar ein Kriegsfilm, aber also 1917, aber nicht so brutal. Das ist eher so, ich sag mal, ein romantischer Kriegsfilm, auch wenn es nicht um Romantik oder auch Romanze geht. Aber das ist einfach ja, ein liebenswürdiger Kriegsfilm.
Ein liebenswürdiger Kriegsfilm.
Total bescheuert, aber es ist so.
Sabaton gefällt das.
Richtig gut, richtig gut. Da habe ich sogar, der war in keinem der Streamingdienste enthalten, die wir hier im Hause haben, und das sind einige. Und dann habe ich da irgendwie auf Apple TV da irgendwie 4 € für gezahlt oder so, um den auszuleihen. Ja. Und das hat sich gelohnt. Das war das beste Stück Bewegtbild, das ich in dieser Zeit gesehen habe.
Schön, ja. Das freut mich doch sehr für dich.
Schöner Film.
Schöner Film. Schöner Film.
Also auch für die Cineasten unter euch, er ist auch deswegen so besonders, weil es ist kein One-Take. Also es ist nicht alles am Stück gefilmt, aber sehr viel. Also ein Großteil des Films ist am Stück gedreht, sodass halt so der unterbewusste Eindruck entsteht, dass man an der Seite der Protagonisten die ganze Zeit steht. Ne? Also man sieht im Prinzip das, was die sehen. Man ist mit denen auf der Flucht und auf der Reise und so weiter und so fort.
Ja. Oh, Alter, es gibt, da hast du mich jetzt auch, das gibt es noch. Das ist ja geil. Also ich habe in der Berufsschule mich auch mit dem Thema Film befassen dürfen, in meiner Ausbildung als Kaufmann für audiovisuelle Medien. Und unter anderem hatten wir da, also in unserem Deutschunterricht dreht es sich unter anderem um das, da haben wir unter anderem eine sehr, sehr geile DVD kennengelernt, die heißt Filme sehen lernen. Und da wurden so, sag ich mal, anhand von Originalsequenzen, die wurden dann auseinandergenommen. So Beispiel, wie hat Hitchcock den Vertigo-Effekt gemacht? Mhm. Beispielsweise. Und das wird dann da unheimlich geil erklärt und so. Und das fand ich total spannend und habe mir schon immer irgendwie gedacht, den würde ich gerne nochmal sehen. Und jetzt hast du mich gerade drauf gebracht, ich habe das mal einmal kurz gegoogelt gerade, 5,49 bei Mediamobs gebraucht.
Mediamobs?
Mediamobs, klar. Da kann man nochmal zuschlagen irgendwie. Oder,
why not?
Oder hier, ach guck mal, gibt es sogar noch, es gibt 2001 noch, das ist ja faszinierend. Ach guck mal, mit dem neuen Cover gibt es noch tatsächlich.
Das ist doch nicht wahr.
Wahnsinn. Ach guck mal, es gibt noch mehr Folgen. Woo! Ich glaube, da falle ich gerade in ein Rabbit Hole rein.
Ich glaube, ich falle jetzt ins Bett rein.
Wunderbar, in diesem Sinne, schlafen Sie schön, junger Mann. Ihr da draußen, schöne Woche.
Wiederhören, ne? Und bis nächste Woche, genau. Haltet die Ohren steif.
Tschüss.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.